Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Es ist wieder Rennwoche in der Formel E. Dieses Mal geht es an den Big Apple nach New York City. Wie sich eine neue Attack-Mode-Verzierung bemerkbar machen wird, welche Chancen Audi nach dem Puebla Doppelsieg hat und weshalb Nico Müller die Formel E verlassen hat, erfährst du heute. Um das und mehr geht's in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Guten Morgen, Tobi Wirz. Wie geht es dir?
Einen wunderschönen guten Morgen. Mir geht's ganz gut. Und selbst?
Ich habe fast gehofft, dass du jetzt gleich weiter im Singsang moderierst. Mir geht's auch gut.
Nein, besser nicht.
Doch, mir geht's auch gut. Ich war gestern die Sonne genießen, so ein bisschen draußen sein. Tut auch mal ganz gut. Kann ja nicht immer nur im Podcast-Studio sitzen und E-Pods aufnehmen, was wir sehr viel gemacht haben irgendwie die letzte Zeit. Aber es ist halt auch einfach sehr viel Motorsport im Moment. Es ist schon wieder Rennwoche. Kannst du es glauben?
Ja, jetzt wo du es sagst, du hast recht, klar, logisch, es geht nach New York City.
Die Autos, die haben einen kleinen Roadtrip hinter sich gelegt, soweit ich weiß, sind die tatsächlich per Lastwagen über die Highways der USA durch Texas durch und so richtig romantisch roadtrippig, wie man sich das vorstellt, transportiert worden nach New York. Und naja gut, die Fahrer wahrscheinlich nicht, die werden sich ins Flugzeug gesetzt haben, aber macht auch gar nichts. Ich freue mich sehr drauf. Alles, was wir zum New York Grand Prix wissen müssen, erfahren wir natürlich heute. Das allerdings erst nach unserem News-Überblick. Auto ab!
Verlassen. Nico Müller verabschiedet sich von der Formel E und seinem Team Dragon Racing für den Rest der Saison, um sich auf die DTM zu konzentrieren. Sein voraussichtlicher Ersatzmann, Joel Eriksson.
Verzogen. Neo333 verlegt seinen operativen Standort nach Silverstone, um die Geschäfte endlich aus einer Basis zu führen.
Verzockt. Während Dominik Ärgerter im Moto-E-Lauf in Assen nach einem Fahrfehler stürzt, gewinnt Eric Granado vor Jordi Torres und dem gesamtführenden Alessandro Saccone.
Und vorbereiten. Der US-Hersteller Lucid erwägt offenbar einen Einstieg in die Formel E ab Ende 2022. Dem Beginn der Gen 3. Ich möchte fast gar nicht sagen, dass es die einzige News der letzten Woche war, fühlt sich aber allerdings so ein bisschen so an. Die größte ist es allemal, Nico Müller verlässt die Formel E. 6 Rennen vor dem Saisonende ist Schluss für den Schweizer in der Elektroserie. Er möchte sich auf die DTM fokussieren. Und das Ganze hat er in einem Tweet angekündigt, Tobi. Wovon schreibt er in diesem Tweet?
Ja, er schreibt davon, dass er mehrere kollidierende Verpflichtungen hat und dass Dragon Racing und er sich daher entschieden haben, dass sich die Wege trennen und er demzufolge nicht mehr die letzten drei Events sind es ja, es sind ja 6 Rennen, die noch ausstehen in der Formel E. Er bedankt sich dann anschließend beim Team, ja, danke für fast 2 Saisons mit passionierter, harter Arbeit und den Erinnerungen, die wir geschaffen haben, schreibt er da in seinem Tweet und dass er dem Team alles Gute wünscht und dass er sich auf die DTM und jetzt kommt's auf seine Aufgaben als Audi-Werksfahrer konzentriert. Klingt für mich danach, als wäre da auch eine Entscheidung für die weitere Zukunft gefallen und ein Engagement, das quasi ausschließt, dass Nico Müller nochmal Formel E fahren wird.
So viel kollidiert da nämlich eigentlich gar nicht. Also wenn die Begründung ist, wegen mehrerer kollidierender Verpflichtungen zwischen Dragon und DTM, dann gibt es in der restlichen Saison nur noch eine. London kollidiert mit dem Lausitzring-Rennwochenende der DTM. Aber da Müller sich auch auf seine Aufgaben als Audi-Werksfahrer, Zitat Ende, fokussieren möchte, könnte das auch die Nürburgring-Langstreckenserie umfassen. Die trägt auch ein Event aus, und zwar auch am nächsten Wochenende. So ein Doubleheader, genau wie die Formel E, nur nicht in New York, sondern halt in der Eifel. Das könnte eine mögliche Kollision sein, die dadurch begründet ist, dass er eben Audi-Werksfahrer ist. Und dann kommt ja noch erschwerend hinzu, dass Teams, ihre Fahrer zum Saisonende nicht mehr wechseln dürfen seit einigen Jahren. Was hat das damit eigentlich auf sich und warum könnte das Dragon vielleicht jetzt, naja, ein weiteres Formel-E-Commitment von Nico Müller endgültig kosten?
Also in der Anfangszeit der Formel E ist ja das ein oder andere Team, sage ich mal, hingegangen und hat hat ein Cockpit nicht fest vergeben, sondern immer mal wieder durchgetauscht und verschiedene Fahrer fahren lassen. Und das wollte die Formel E dann nicht mehr, weil es ja auch eine Fahrermeisterschaft sein soll und hat deshalb zum einen eingeführt, dass die Anzahl der Fahrerwechsel pro Cockpit beschränkt wird und zum anderen, dass in den letzten drei Events einer Saison das gar nicht mehr gewechselt werden darf, außer da würden irgendwelche vertraglichen Verpflichtungen dagegen sprechen. Genau das wäre bei Nico Müller in dem Fall jetzt auch der Fall. Ja, das heißt, theoretisch könnte man ihn auch die anderen beiden Events fahren lassen, die nicht von der Terminkollision mit der DTM betroffen sind. Aber ich denke, da ist die Kommunikation relativ eindeutig, dass das weder im Interesse von Nico Müller noch im Interesse des Teams liegt und man daher jetzt an dieser Stelle den Schlussstrich gezogen hat, heißt es.
Ganz richtig. Ich frage mich bei so Geschichten immer, und jetzt wird es eigentlich relativ klar und ich stelle mir die Frage fast gar nicht mehr, ob Dragon ein Problem hat, die eigenen Fahrer zu halten. Das ist nämlich eine Geschichte. Ich fühle mich, als hätte ich das, was ich in den letzten 3 Minuten gehört habe, alles schon mal gehört, nur nicht mit dem Namen von Nico Müller, sondern mit dem von Brandon Hartley. Da ist genau der gleiche Quatsch passiert. In der letzten Saison hat dann dazu geführt, dass Sergio Sette Camara vor dem Berliner Prix bei Dragon eingesprungen ist. Jetzt geht Müller, weil er auch Terminkollisionen hat. Aber ganz im Ernst, ist das der einzige Grund?
Tobi, wenn du mal zurück in die Vergangenheit guckst, dann wirst du sehen, vor einem weiteren Jahr ist es genau das gleiche gewesen, ja, mit Felipe Nasr. Der da für drei Rennen das Cockpit von Maximilian Günther übernommen hat und dann, ja, weil er sich auf seine Sportwagenrennen in den USA konzentriert hat, das Cockpit wieder geräumt hat, obwohl er ursprünglich als Stammfahrer für den Rest der Saison bekannt gegeben wurde. Ja, es ist auffällig, dass das bei Dragon häufiger passiert als bei anderen Teams. Die Gründe, da können wir an der Stelle natürlich nur drüber spekulieren, aber wie gesagt, dadurch, dass es jetzt nicht das erste, nicht das zweite, sondern sogar das dritte Mal ist in den letzten 3 Jahren, es ist schon auffällig.
Es spricht so ein bisschen Bände für die Teamführung, vielleicht auch für... Ja, die Arbeitsmoral, die stimmt eigentlich schon bei dem Team, aber Dragon ist halt einfach kein Team, was in der Nähe von großen Erfolgen in der Formel E ist. Und Nico Müller, das ist ein junger Mann mit einer Geduld, die sucht man im Motorsport sonst vergeblich. Aber selbst diese lange Geduld reicht wahrscheinlich früher oder später mal ihr Ende. Da kommt es natürlich sehr gelegen, dass man auch noch Audi-Werksfahrer ist und sehr viel Spaß haben kann in anderen Rennserien, wie zum Beispiel der DTM. Tja, ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass einfach der Spaß verflogen ist in der Formel E. Das ist, glaube ich, nicht so. Ich glaube, ihm hat die Formel E immer Spaß gemacht. Aber im Rückblick könnte es vielleicht sein, dass Nico Müller sagt, ja, die Zeit mit Dragon war eine schöne Zeit. Aber so sehr vermisse ich sie im Vergleich zu meinen Erfolgen, die ich in der DTM und in anderen GT-Serien feiern kann. Wahrscheinlich doch nicht. Dann kommen wir doch mal ans Eingemachte. Anstelle von Nico Müller wird aller Voraussicht nach Joel Eriksson bei Dragon ins Lenkrad greifen. Der ist ja auch schon in Puebla gestartet an seiner Stelle. Dieses Mal startet Eriksson und starten 23 andere wilde Formel-E-Fahrer im Fährhafen von Brooklyn, New York City. Red Hook heißt der Hafen. Es geht zum drittletzten Event der Saison. Die Vorfreude ist groß bei mir, Tobi. Bei dir hoffentlich genauso.
Auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr interessantes Wochenende. Wir Hatten ja schon 3 Doubleheader in New York City und ist einfach jedes Mal was Besonderes gewesen. Sag mal, die Formel E ist da auch ganz gut dabei, das auch entsprechend zu vermarkten. Wir fahren eigentlich ja in einem stinklangweiligen Fährhafen, aber die Kamerapositionierung ist dann immer so gewählt, dass man in 2-3 Kurven auch im Hintergrund die Skyline von Manhattan sieht und das macht das Ganze dann schon zu etwas Besonderem.
2,320 Kilometer ist die Rennstrecke lang, umfasst insgesamt 14 Kurven. Wer die Formel E schon 2019 verfolgt hat, der wird da nichts Neues erkennen. Das ist dasselbe Layout. Sieht so ein bisschen aus wie ein Dackel, finde ich immer, wenn man sich das die Layout-Karte mal anschaut. Dürft ihr mal drauf achten, wenn ihr irgendwann mal irgendwie über die Streckenkarte stolpert. Es beginnt mit so einem sehr technischen Komplex. Also die Startgerade ist der Rücken. Dann ist der technische Komplex mit ganz vielen Rechtskurven, die nennt man immer so der Dock-Loop. Das ist so der Popo. Dann gibt's die lange Gegengerade als Bauch und dann fahren die Fahrer so eine Schleife zurück. Das ist so quasi der Kopf. Eine sehr, sehr, weiß ich nicht, interessant gestaltete Strecke. Wurde ja auch umgebaut in den vergangenen Jahren. Diesen Dock Loop, den gab es in der ersten Ausgabe des New York City E-Prix gar nicht. Das war da einfach eine einfache Haarnadelkurve. Jetzt haben wir endlich den Dackelkurs. Anspruchsvoll wird vor allem Kurve 14, Tobi. Vor allem im Qualifying, die allerletzte Kurve. Beschreib mal, wie man da durchfährt und beschreib mal, ob man da Vollstrom fahren kann oder nicht.
Was sie so besonders macht, sie ist eine sehr langgezogene Linkskurve und sie ist sehr uneben. Ja, das heißt, da setzen die Autos schon mal auf. Und ob sie eine Vollstromkurve ist, ich denke im Rennen oder mit 200 kW schon. Aber wenn Fahrzeuge dann mit 250 kW unterwegs sind im Qualifying-Modus, dann ja, könnte es eng werden. Ich denke, da wird doch der ein oder andere Fahrer wird's versuchen. Ja, aber
und daran scheitern.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die meisten Fahrer da ein kleines bisschen lupfen werden.
Neu ist in diesem Jahr ganz alleine die Platzierung der Attack Zone. Vorher lag die am Ende von diesem Dockloop. Nach Kurve 5 musste man abfahren von der Ideallinie. Das ist nichts Neues, das ist alles bekannt. War allerdings immer so ein bisschen behäbig, diese Platzierung, weil man beim Ausfahren aus diesem Dockloop ein bisschen langsamer beschleunigen musste, weil man natürlich auf die andere Straßenseite rüber wechseln musste. Und das hat zur Folge gehabt, dass man sich, um den Attack-Mode zu aktivieren, eine etwas größere Lücke rausfahren musste, damit man nicht vom Hintermann abgeräumt wird. Wenn der einem nämlich an den Diffusor kracht im selben Moment, ja, dann haben wir den Salat. Deswegen liegt die Attack-Zone jetzt an einer ganz anderen Strecke auf der Stelle, Tobi.
Genau andersrum. An einer anderen Stelle auf der Strecke. Aber egal.
Ach so, ja, natürlich. Meinte ich doch.
Ja,
okay. Sag dich doch.
Richtig, die Formel E ist ja in der Vergangenheit an mehreren Stellen schon davon abgegangen, die Attack Zone am Kurvenausgang auf der Innenbahn zu platzieren, halt weil das, wie du eben schon besprochen hast, dazu führt, dass die Fahrer am Ausgang der Kurve halt nicht beschleunigen, sondern nach innen ziehen und die Fahrer, die unmittelbar dahinter liegen und beschleunigen, dann öfters schon mal aufgefahren sind. Neu ist die Attack Zone jetzt an der Außenseite der Haarnadel in Kurve 10. Das ist die Kurve, wo man im Hintergrund dann auch immer die Manhattan Skyline sieht, so wie die Kamera da platziert ist. Sorgt auf jeden Fall dafür, dass es höchstwahrscheinlich weniger Kollisionen im Zusammenhang mit dem Attack Mode geben wird. Hat natürlich aber auch, ähnlich wie das in Puebla der Fall ist, den Nachteil, dass die Fahrer dann von außen wieder zurückkommen auf die Ideallinie und genau an der Stelle die Ideallinie treffen, wo Fahrer aus der Haarnadel sich nach außen tragen lassen, um zu beschleunigen. Da besteht auch wieder das Risiko, dass, wie wir das in Puebla auch mehrfach gesehen haben, ein Fahrer, der die Attack-Zone durchfahren hat, dann zwischen einem anderen Fahrer und der Wand eingeklemmt wird.
Ja, ich finde, das ist fast ein kleiner Skandal, dass die FIA da so lernresistent ist. Also das gab es schon in Berlin regelmäßig. Es ist nur immer gut gegangen im letzten Jahr. dass bei der Attack-Mode-Aktivierung jetzt niemanden so richtig hart abgeräumt hat. Aber das war schon immer knapp. Und dann in Puebla jetzt mit der Joker-Attack-Mode-Runde, das war eine super Idee auf dem Papier. Ich war ein riesen Fan davon. Die Umsetzung war auch echt gut. Aber es gab halt keine Möglichkeit für die Fahrer, die in ihrem Helm halt eine begrenzte Sicht haben, zu sehen, ob da jetzt jemand auf der Ideallinie kommt oder nicht. Und einen Spotter, wie es in den USA vielleicht sie gibt, das ist in der Formel E auch unüblich. Und ich befürchte, dass in New York was Ähnliches passieren könnte. Natürlich wissen wir noch nicht genau, wo die Attack Zone liegt. Wenn die etwas weiter weg liegt von der Ideallinie, als ich es jetzt denke, dann hat man genügend Zeit, um zu sehen, wer da kommt. Und die Kurve ist an sich auch deutlich langsamer als die Aktivierungszonen in Berlin oder Puebla. Aber trotzdem, das hat bei den Teams für so viel Frust gesorgt in Puebla und jetzt macht die FIA nochmal genau das Gleiche in New York.
Ja, da hast du recht. Aber Tobi, jetzt musst du, denke ich, dem einen oder anderen an den Lautsprechern erklären, was denn ein Spotter ist.
Ach so, das ist einer, der hält die Augen offen und sagt den Fahrern über den Funk, ob da Autos rechts von dir sind oder links von dir sind oder was so aus der Außenperspektive sonst noch so zu sehen ist. Das gibt's auf Ovalkursen ganz besonders, weil man da natürlich durch dieses beschränkte Sichtfeld nicht immer weiß, ob man gerade rechts oder links überholt wird oder ob das Auto noch neben einem ist, während man überholt. Und in der Attack Zone bräuchte man eben einen Spotter, der schaut, wie sieht die Verkehrssituation aus? Kommt da wer? Muss man vielleicht dem Fahrer melden, mach mal ein bisschen langsamer beim Rausbeschleunigen, da ist nämlich jemand im Weg. Dann kommen wir zum üblichen Thema bei einem Formel-E-Rennen in New York. Es kommt mal wieder fast zu einer Kollision, einer terminlichen mit dem Endspiel eines großen Fußballturniers. Damals war das schon bei der WM 2018 so, jetzt ist EM 2020, die aber 2021 stattfindet. Erklär mal bitte, wie löst die Formel E das, dass das Formel E-Rennen Nummer 2 am selben Abend stattfindet wie das EM-Finale?
Das löst die Formel E auf die Art und Weise, dass das Rennen eben nicht am Abend stattfindet, zumindest nicht ortszeitmäßig. Der Terminplan am Samstag ist weitgehend so, wie man das kennt, mit 30 Minuten Versatz, wie gesagt, was die Ortszeit angeht. Ja, da reden wir davon, das erste freie Training 14 Uhr, das zweite freie Training 16.15 Uhr, das Qualifying 18.30 Uhr und das Rennen 22.34 Uhr, mitteleuropäischer Sommerzeit.
Das ist ja eine schöne Runde Startzeit, die kann man sich bestens merken. Ja,
genau. 2, 2, 3, 4. Wie gesagt, Zeitverschiebung sind 6 Stunden zu New York. Ja, das heißt, da ist dann ja 16:34 Rennstart. Am zweiten Tag wird das Ganze ein wenig, in Anführungszeichen ein wenig, vorgezogen. Also eigentlich sogar ziemlich deutlich. Ja, da ist das dritte Freitraining ist 13:15 Uhr, also 7:15 Uhr Ortszeit. Ja, die Personen, die vor Ort sind, die werden sich bedanken,
ja,
dass die Nacht besonders kurz wird. Qualifying ist 15.30 Uhr und das Rennen 19.34 Uhr deutscher Zeit, sodass bis 21 Uhr, wenn Anstoß beim Fußball sein dürfte, nicht sein dürfte, sein wird, alles beendet sein dürfte.
Also so ganz kurz vor den Hymnen kann man dann umschalten in den Sender, der das EM-Finale ausstrahlt. Ich weiß gar nicht, wer das übernimmt in diesem Jahr. Wer strahlt das Formel-E-Rennen aus?
Das ist nicht die große Frage. Das, denke ich, ist ziemlich klar. Das macht nämlich Sat.1 wieder. Die zeigen beide Rennen live. Alle anderen Sessions, also die freien Trainings und auch die Qualifyings, die gibt's natürlich im Stream bei eFormel.de. Und unseren Live-Ticker haben wir auch wieder für alle Sessions am Start.
Na dann, der Favoritencheck für New York. Der Leistungsvergleich. Wen haben wir auf der Rechnung, Tobi? Lass uns mal anfangen mit dem Audi-Werksteam. Die haben in Puebla den dritten Doppelsieg der Teamgeschichte eingefahren, sind eigentlich ganz gut in Form und haben mal wieder unter Beweis gestellt, alles hängt in der Formel E vom Qualifying ab. Was glaubst du, kann Audi, die ja auch schon oft erfolgreich in New York waren, wieder mal um die Spitzenposition kämpfen?
Tagen. Gehe ich fest von aus. Lucas Di Grassi hat ja die Saison schon mehrfach gezeigt, dass der Audi schnell ist und dass er vor allem sehr effizient im Rennen ist. Und er hat zwar jetzt gewonnen in Puebla, aber liegt immer noch in der Gesamtwertung auf dem 13. Platz. Das heißt, startet in Qualifying Gruppe 3, womit er für mich eigentlich der Top-Favorit, zumindest für das erste Rennen in New York, sein wird.
Na, zum Glück hat er den De Vries abgeschossen im zweiten Puebla-Rennen, sonst wäre er in Qualifying Gruppe 2 gelandet. Das darf Mercedes jetzt nicht hören. Oh. Ich glaube ja, dass tatsächlich Audi auch gute Chancen hat. Vielleicht auch auf Grundlage von deren Bilanz in New York, aber die haben mir schon immer in den USA gut gefallen. Die haben da Pole Positions sich geholt und Rennsiege à la Couleur. Ich glaube, mit Audi sollte man rechnen. Genauso mit dem Audi-Kundenteam Virgin natürlich. Die haben an sich dieselbe Hardware, haben aber andere Fahrer an den Lenkrädern sitzen. Unter anderem selbstverständlich Robin Freins, der Meisterschaftszweite, frisch gebacken, möchte man sagen. Vor Puebla war er noch der Meisterschaftsführende. Und das, obwohl er noch keinen einzigen E-Prix in diesem Jahr gewonnen hat. Könnt's in New York endlich soweit sein?
Ja, durchaus. Aber ich habe es eben schon mal anklingen lassen. Das ist natürlich schwierig, weil Freins als Meisterschaftszweiter ja auch in der ersten Qualifying-Gruppe an den Start gehen wird. Und wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass auch in New York City die erste Qualifying-Gruppe so ein paar Problemchen hat. Ja, da reden wir über das gleiche Thema, über das wir fast jedes Mal reden. Die Strecke ist dann noch grün, muss zuerst sauber gefahren werden und das sorgt schon dafür, dass die Fahrer aus der Gruppe 1 nicht die Top-Favoriten sind.
Das meinen die Engländer also, wenn sie rufen, dass wir jetzt das Rennen grün schalten. So, so. Dann führt natürlich in New York allerdings wohl auch kein Weg an Porsche vorbei, oder? Also wir hetzen hier so durch die Teams durch, aber Audi und Virgin, die kann man relativ gleichzeitig abhandeln. Und nicht viel später kommt wahrscheinlich Weissach und Porsche, die in Puebla das Maß aller Dinge waren, dann allerdings in zwei Rennen zwei Podien durch nachträgliche Strafen verloren haben. War so ein bisschen das Katastrophenwochenende von Puebla, obwohl es gar nicht so katastrophal war. Was glaubst du, kann sich Porsche erholen oder war das jetzt erstmal so ein richtiger Rückschlag, von dem die sich erholen müssen?
Nee, ich glaube, das Thema ist abgehakt. Da gab es ja auch Gründe, weshalb die Strafen ausgesprochen wurden. Und ich denke, da wird man bei Porsche die richtigen Schlüsse gezogen haben, die Abläufe angepasst haben. Und ich denke, das ist kein großes Thema mehr. Wie gesagt, vielleicht wird Pascal Wehrlein noch bei dem einen oder anderen Interview noch mal irgendwie was dazu sagen. Ja, aber ich glaube, ansonsten für das Team sollte das Thema abgehakt sein.
Und ansonsten sind natürlich wieder unheimlich viele Teams mit im Mix der Formel E. Das ist ja das Wunderbare. Wir können jede Woche aufs Neue fragen, wer gewinnt, und niemand hat eine Ahnung, wer gewinnt. DS war in diesem Jahr schon gut und Jaguar war in diesem Jahr schon gut und BMW war in diesem Jahr schon gut. Und von Mercedes, von denen haben wir die letzten zwei Rennwochenenden eigentlich gar nicht gesehen, was die eigentlich könnten. Haben sie ja gezeigt in der ersten Hälfte des Jahres. Glaubst du, Mercedes kann so ein bisschen Comeback feiern? Mit Qualifying-Positionen in den Gruppen 1 und, oh, jetzt muss ich mal kurz hier in den Gesamtstand gucken.
2.
Wo ist Van Dorn? Gruppe 2. Oh, naja, super. Ja. Komfortable Ausgangslagen für die.
Ja, das ist, ist genauso, wie du sagst. Komfortabel ist das ganz bestimmt nicht, aber auch wenn sie die letzten zwei Wochen die zwei Events waren ja sogar drei Rennen nicht gut performt haben, Mercedes ist nach wie vor auf Platz 1 der Teamwertung, ja, und auch die beiden Fahrer sind noch mittendrin im Meisterschaftskampf. Da kann, ja, ich sag mal, jede Kleinigkeit jetzt den Ausschlag geben, in welche Richtung das Pendel sich bewegt. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich mir den Gesamtstand mal angucke, Pascal Wehrlein liegt auf Platz 12. Ja, wenn er gewinnt, dann hätte er mehr Punkte als Edo Mortara aktuell, der die Gesamtwertung anführt. Von daher ist es wie so oft, wir können sehr viel reden, aber es sind so viele Fahrer, so viele Teams mit in der Verlosung. Ich glaube, eine realistische Prognose können wir an der Stelle gar nicht abgeben.
Haben Teams wie Nissan und Venturi und Mahindra damit auch Außenseiterchancen? Die warten ja noch auf den ersten großen Wurf, abgesehen von Venturi vielleicht.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, Oliver Rowland wird in den letzten Rennen, die er für Nissan noch fahren wird, auch nicht klein beigeben. Und den habe ich schon mit auf der Rechnung, genau wie Sebastian Buemi, der bislang eine Saison absolut zum Vergessen hinter sich hat, dass vielleicht auch bei ihm der Knoten platzt und er wieder vorne mitfahren kann. Er ist ja auch in New York schon öfter mal gut gefahren.
Jetzt lass uns doch mal über deine Rechnung reden, Tobi. Du hast alle auf der Rechnung immer, aber musst mir jetzt verraten, wer ganz oben steht. Wer gewinnt in New York?
Wir haben ja zwei Rennen. Ich würde an dieser Stelle sagen, ein Rennen gewinnt Lucas Di Grassi.
Aha, der schon wieder.
Und das zweite Rennen gewinnt tatsächlich Maximilian Günther.
Auch das würde mich freuen für ihn. Der hat auch so eine Saison von den, also das ist eine Geschichte der verpassten Möglichkeiten bei Maximilian Günther. Ich habe das, glaube ich, unsere Halbjahreszeugnisse geschrieben, den Text dazu, und habe da Audi beschrieben als das Team, das seine letzte Saison als Werksjahr bislang vorrangig im Konjunktiv schreibt. Also hätte, wäre, könnte, würde, ne? Und das Gleiche betrifft eigentlich Max Günther. Du hast recht, das wird mich auch freuen für ihn. Der rangiert momentan auf Position 18 im Gesamtstand, also hat noch eine Menge Potenzial, was er da ausschöpfen muss in den letzten paar Rennen der Saison. Es geht natürlich auch für Günther um seinen Verbleib in der Formel E. Vielleicht bei Andretti, vielleicht bei einem anderen Team, nicht mehr als BMW-Werksfahrer jedenfalls. Und er war schon so oft so nah dran. Ich stimme dir zu. Ich glaube, Maximilian Günther fährt bei einem Rennen ganz, ganz vorne mit. Ansonsten, wie wär's mit Nick Cassidy? Vielleicht nicht als Rennsieger, aber der hat mir in Puebla schon so gut gefallen. Ist im Gesamtstand jetzt auf einer Position, die ihm einen Platz in Qualifying Startgruppe 3 einbringt. Sieht nicht so schlecht aus für ihn am Rennsamstag. Wäre eine Option womöglich. Falls ihr eine Ahnung habt, mehr von der Formel E als wir, dann lasst uns das gerne wissen. Wir haben ein eigenes Tippspiel eingerichtet, organisiert von unserem Leser und Hörer und Interagator und Follower und eigentlich also Ricardo. Schönen Gruß. Der organisiert unsere Tipprunde auf kicktipp.de/formel-e. Unsere gesamte Redaktion tippt da mit. Aber auch ganz viele von unseren E-Pod-HörerInnen und von eFormel.de-LeserInnen. Und es ist eine Riesenrunde und alle machen mit. Und ihr könnt euch auch noch anmelden. Ist ja noch genügend Zeit bis zum Rennwochenende. kicktipp.de/formel-e. Und während ihr jetzt schon eure Mobiltelefone rausholt und euch einen Account bei Kicktipp anlegt, könnt ihr Tobi zuhören, wie er einen Blick wirft durch Tobis Teleskop. Und da erzählt er euch was ganz, ganz Spannendes. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute geht es darum, dass Mahindra Racing auch in diesem Jahr mal wieder einen Malwettbewerb gestartet hat. Malwettbewerb in Anführungszeichen. Die Fans konnten die Renn-Overalls von Alex Lynn und Alexander Sims für den London E-Prix gestalten. Als Gewinner gingen die Einreichungen von Viol und Ayappa hervor und am Ende gab es somit zwei sehr unterschiedliche Designs, die sich durchgesetzt haben. Ich finde, die sehen beide klasse aus und ich freue mich darauf, die dann im Rahmen des London E-Prix dann auch tatsächlich an den Fahrern zu sehen.
Und wenn ihr sie auch sehen wollt, guckt einfach in die aktuelle Kapitelmarke rein. Da sind die Overalls verlinkt. Da könnt ihr euch das mal angucken und sehen, wie Alex Lynn komplett auch in die Virgin Garage schlendern könnte mit seinem Overall. Und niemandem wird's auffallen.
Oh, Quizmusik.
Oh, Quizmusik. Du weißt ganz genau, was das bedeutet. Zeit fürs Grid Dummies Formel E Quiz. Ihr kennt das inzwischen auch. Tobi und Tobi haben sich Fragen ausgedacht, auch vor dem New York City E-Prix. Und die stellen wir uns jetzt gegenseitig. Ihr dürft mitraten und Tobi macht den Anfang mit seiner allerersten Frage und ich versuche so viele Punkte zu sammeln, wie es geht.
Ja, viel Erfolg, Tobi. Zum vierten Mal wird am kommenden Wochenende der New York City E-Prix ausgetragen. Welches Team hat denn dort bislang die meisten Siege feiern können?
Uiuiui. Also mein Kopf geht direkt in Richtung Audi tatsächlich, beziehungsweise Abt Audi. Bin mir allerdings nicht komplett sicher bei der ganzen Geschichte. Edams war natürlich auch immer stark. Also zwischen den beiden Teams wird es sich entscheiden. Sam Bird, der hat natürlich den Doppelsieg damals geholt. Also den, der hat nicht alleine einen Doppelsieg geholt, aber der hat an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gewonnen. Das wäre das dritte. Du fragst nach dem Team, ne?
Ich frage nach dem Team,
das ja. Wäre dann damals für Virgin gewesen. Tja, jetzt habe ich den 33-33-33 Joker. Nio gefällt das.
Ich gebe dir Tipp, Nio war es okay. Nicht.
Danke, danke.
Bitte.
Ich glaube, es ist eins von den drei Teams. Und weil mein Kopf als erstes zu Audi gegangen ist, sage ich Audi und Abt.
Sam Bird hat zweimal gewonnen für Virgin. Mhm. Im Jahr 2017, hast du vollkommen korrekt dargestellt. Außerdem wurde in New York noch 2018 und 2019 gefahren. 2019 gewann Robin Freins auch für Virgin ein Rennen.
Aha.
Es sind damit drei von sechs Rennen, die stattgefunden haben. Ansonsten, wie du sagtest, Sebastian Buemi für Edams und Lucas Di Grassi für Audi haben gewonnen. Und ein Rennen gewann Jean-Éric Vergne für Trichita. Heißt also, Virgin hat drei Rennen gewonnen, alle anderen Teams nur jeweils eins.
Ach.
Leider verkehrt.
Na gut, dann gibt's keinen Punkt. Okay. Ich will thematisch in den USA bleiben mit dir. Wir haben ja im News-Überblick von dem Unternehmen Lucid Motors gehört. Die haben einen Technologiezweig, Ativa heißen die, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und die wiederum produzieren zusammen mit McLaren momentan die Formel E Batterien. Das ist ein ganz komisches Setup und alle vermuten jetzt, wenn Lucid in die Formel E kommt, haben die einen Vorsprung, einen technischen Vorsprung, weil die ja das Wissen über die Batterien haben. Wenn die ein eigenes Formel E-Team gründen, dann haben die einen kleinen, Vorsprung eben. So wird das nicht sein. Das gleiche gab es auch damals schon bei Williams und Jaguar. Williams ist technischer Partner, glaube ich, von Jaguar und von Anfang an auch gewesen. Und alle haben befürchtet, oh Gott, die übertragen jetzt Daten von den Batterien, die sie da gesammelt haben und machen sich damit viel schlauer. Ganz anderes Thema jedenfalls. Ich möchte von dir eigentlich nur wissen, wann wurde Lucid Motors eigentlich gegründet?
Du sprachst eben schon mal davon, dass eine Sparte des von Lucid Motors ist Ativa und ich meine mich zu erinnern, dass Ativa die ursprüngliche Firma war und man daraus dann quasi nachher Lucid Motors gemacht hat, aber den Technologiezweig halt Ativa benannt gelassen hat. Ich glaube 2007 gewesen sein, wenn ich den Artikel von Timo da richtig an der Stelle im Kopf habe.
Du hast ihn richtig im Kopf. Punkt für dich. 2007 ist die richtige Antwort.
Sehr schön. Ja, wir hatten im Zusammenhang mit meiner ersten Frage schon das Thema NIO. Bei NIO tut sich ja auch etwas. Und zwar findet da eine Konsolidierung statt. Anstelle von zwei Standorten in Großbritannien, nämlich in Oxford und Donington Park, wird das Team nach Saisonende an einen zentralen Standort nach Silverstone ziehen. Wie viele Mitarbeiter sollen denn am neuen zentralen Standort von NIO 333 Racing arbeiten?
Das sind nicht so viele. Ich glaube, das weiß ich. Das stand in deinem. Ich habe auch überlegt, eine Frage zum Nio zu stellen. Sagen wir es, wie es ist. Ich habe nicht an die Frage gedacht, aber ich habe in dem Zug den Artikel nochmal gelesen und war ein bisschen überrascht darüber, dass es nur etwa 30 sind. Ich dachte, das sind deutlich mehr. Einige Teams haben ja Dutzende MitarbeiterInnen, aber Nio hat, glaube ich, nur Pläne, etwa 30 Mitarbeitenden da Arbeit zu ermöglichen in Silverstone.
Das ist vollkommen richtig. Man muss allerdings dazu sagen, das sind die 30, die tatsächlich da vor Ort arbeiten werden. Die haben auch noch einige Mitarbeiter, die dauerhaft im Homeoffice arbeiten und auch weiterhin arbeiten werden. Und das ganze Marketing und auch das Team, das die Sponsorenverträge und sowas aushandelt, das sitzt in China mit nochmal 10 Mitarbeitern. Die haben ja auch nichts mit der operativen Basis in Silverstone zu tun. Also ein paar mehr Mitarbeiter hat das Team schon, aber deine Antwort 30 circa ist vollkommen richtig.
Cool.
Punkt für dich.
Cool. Zweite Frage von mir, die handelt von dem Formel-E-Geschäftsführer Jamie Riegel, der sich kürzlich für mehr Gleichstellung im Motorsport eingesetzt hat. Die Formel E will sich natürlich irgendwo als Vorreiter etablieren und darstellen vor allem. Vielleicht auch im Gegensatz zur Formel 1, man weiß es nicht. Es werden jedenfalls hin und wieder auch mal Fahrerinnen an die Lenkräder gelassen. Das bislang allerdings vorrangig nur bei Testfahrten und leider nicht bei tatsächlichen Renneinsätzen. Wer waren denn die letzten zwei Frauen, die in einer offiziellen Formel-E-Session angetreten sind? Dafür kriegst du einen halben Punkt und den ganzen kriegst du dafür, wenn du mir auch noch sagst, für welche Teams sie angetreten sind.
Boah. Also, ich muss mal kurz überlegen. Es ist ja ziemlich groß vermarktet worden, dass ein Frauentesttag damals beim ersten Diria E-Prix gemacht wurde.
Ja, richtig.
Das war 2018. Du hast von einer offiziellen Formel-E-Session gesprochen. Es gab dann 2019, wo wir unter anderem auf der Tribüne gesessen haben, den Rookie-Test in Marrakesch. Da ist meines Wissens nach auch Tatiana Calderon mitgefahren, die ich dann auch anschließend gesprochen habe. Und auch Jamie Chadwick war da, glaube ich, dabei. So, ich glaube aber, Chadwick ist auch da im Jahr danach nochmal gefahren beim Rookie-Test.
Mhm.
Und ich glaube auch Alice Powell. Alice Powell für Jaguar. Um da direkt mal die andere Frage zu beantworten. Und bei Jamie Chadwick, ich hätte jetzt Venturi gesagt. Aber ich weiß gar nicht, ob das richtig ist oder ob ich da jetzt nur irgendwelche Geschichten durcheinander bringe, weil Jamie Chadwick ja auch Entwicklungsfahrerin für Williams ist und daher mit Rokit in einer gewissen Art und Weise verbandelt ist. Da weiß ich jetzt nicht, ob die Assoziation, die sich da in meinem Kopf ergibt, die richtige ist. Mann, das ist schwierig, Tobi. Mein Gedächtnis und so. Ich weiß es nicht. Jamie Chadwick.
Also ich kann dir schon mal sagen, den halben Punkt hast du sicher. Es geht wirklich nur um die zwei. Powell und Chadwick.
Oder war es eben nicht Venturi, obwohl sie den gleichen Hauptsponsor hatten? Denn, nee. Ist das kompliziert? Ich habe auch irgendwie, irgendwas klingelt in dem Zusammenhang mit Virgin bei mir, aber ich bin alles andere als sicher. Ja, komm, ich mach's wie du, erster Gedanke. Venturi und Jaguar.
Hättest du dich mal für Virgin entschieden?
Nee, echt jetzt?
Es ist auch andersrum. Sind Virgin und Jaguar. Powell ist für Virgin gestartet. Jamie Chadwick ist neben Sascha Fenestras für Jaguar angetreten. In Marrakesch 2020.
Ah, okay, ja gut.
Dann kriegst du nur einen halben Punkt leider.
Ja gut. Muss ich mitleben an der Stelle. Ah, dann bin ich ja wieder dran mit Fragen.
Mhm.
Oh, okay. Ja, wir hatten das Thema ja auch. Es war die einzige große News der abgelaufenen Woche. Nico Müller und Dragon Racing gehen getrennte Wege, da sich der Schweizer auf das Engagement in der DTM konzentrieren will. Wie viele Rennen hat Nico Müller denn für das Team bestritten?
Oh je. Also diese Saison ist 9 Rennen alt. Davon hat er 7 gefahren. Und vorher in dem Jahr, dass er ja auch bestritten hat und ich glaube auch komplett bestritten hat, gab es auch Rennen.
Ja.
Tja, nur wie viele? 6 in Berlin.
Richtig.
Und vielleicht 6 vorher macht...
Vielleicht.
Macht, okay, er sagt halt nicht, na, ja, dann waren es nicht 6 vorher.
Ja.
Tja, vielleicht waren es auch nur, warte mal, lass mich mal überlegen. 2 in Diriyah vorher, 1 in Marrakesch vorher, macht 3 Rennen. Santiago war ein 4. Rennen. Und Mexiko war ein 5. Rennen. Dann sage ich insgesamt 18 Epris mit den 7 aus dieser Saison und hoffentlich 11 Rennen, 6 davon in Berlin, im Jahr davor.
Das ist leider nicht...
Nein!
Es sind tatsächlich 17 Rennen gewesen. Nico Müller ist nämlich in der letzten Saison nicht alle Rennen gefahren, sondern er hat auch da ein Rennen nicht bestritten. Den Saisonauftakt in Diriyah, nachdem er das Auto im Qualifying zerlegt hat.
Ah.
Und kam daher da nur auf 10 Starts und, wie du jetzt richtig gesagt hast, 7 Starts in dieser Saison, also insgesamt 17. Knapp vorbei. Ach,
Mist aber auch. Na gut. Na gut.
Aber ansonsten war das richtig, was du gesagt hast.
Alles. Sehr gut. Ich habe eine Frage zu einer Serie, die in unsere E-Serien-Rubrik fällt, Tobi. Wir haben im News-Überblick ganz am Anfang der Episode einen kleinen Rennbericht von dir gehört zur letzten MotoI-Veranstaltung in Assen in den Niederlanden, gewonnen von Eric Granado. Und Saccone hat seine Gesamtführung ausgebaut. Alles klar, alles aber jetzt irrelevant für die Frage. Ich will einfach nur von dir wissen, wo findet denn das nächste MotoI-Rennen statt? Du hast ja die Podcast-Folge dazu gemacht, musst du doch wissen.
Das ist leider, Tobi, jetzt schlecht für dich, denn ich habe tatsächlich, als ich den News-Überblick eben um das Moto-E-Rennen ergänzt habe, den Artikel aufgehabt, den die Svenny zu dem Thema geschrieben hat. Und da fiel mir ins Auge, dass das nächste Moto-E-Rennen mit dem Formel-E-Saisonfinale in Berlin kollidiert. Ja, es ist also am Wochenende 14. und 15. August, ich glaube sonntags, also 15. August. Und den Ort, der ist mir auch zufällig im Kopf geblieben, denn es ist der gleiche Ort, wo heute die Formel 1 fährt. In Spielberg, Österreich.
Komplett richtig. Punkt für dich, der 2,5. Und damit gewinnst du das Quiz.
Ja, ich glaube 2,5-1, aber wer zählt damit?
Ich würde an deiner Stelle immer mitzählen und dann, weiß ich nicht, mir eine Medaille und eine Urkunde drucken lassen oder sowas.
Das ist klingt nach einem Plan, ja.
Und schon sind wir am Ende der New York-Vorschau. Das ging doch schnell und einfach. Jetzt habe ich richtig Bock aufs Rennwochenende. Mir geht das immer so, Tobi. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, aber ich habe vor dem Vorschau-E-Pod immer so, ja, Lust aufs Rennwochenende. Und dann stimme ich mich richtig ein bei diesen Episoden und jetzt bin ich heiß.
Das geht mir endlich. Vor allen Dingen, wenn du dann auch schon die Vorschau vorbereitet hast und ich mir die Vorschau angeguckt habe, das ist dann auch immer der nächste Faktor, der die Vorfreude aufs Rennen dann doch steigen lässt. Und ja, das einzig Bedauerliche ist, dass wir jetzt tatsächlich noch 6 Tage warten müssen, bis es endlich soweit ist.
Ja, aber dann kriegen wir ja die volle Portion mit Doubleheader. Das haben wir auch noch gar nicht gesagt. Sind ja 2 Rennen. Also du hast den Zeitplan ja vorhin erzählt. Ich glaube, das ist ja auch hinlänglich bekannt, dass jetzt in dieser restlichen Formel-E-Saison alles mit 2 Rennen an einem Wochenende abgehandelt werden wird. Danach auch in London, vor wie viel Fans weiß noch niemand. Und auch in Berlin, vor wie viel Fans weiß noch niemand. Aber das ist der Plan, um die Saison zu beenden. Und jetzt erstmal New York. Ach, ich freue mich auf das große Apfel. Genau.
Das sehr gut. Das muss man vielleicht auch erklären. Das ist ein Insider bei uns in der Redaktion, weil ein nicht deutschsprachiger Kollege tatsächlich mal The Big Apple, warum auch immer, auf Deutsch übersetzt hat und das große Apfel genannt hat.
Ich glaube, so hieß auch unsere Vorschau-Episode im letzten Jahr.
Das kann gut sein, ja. Das ist, wie gesagt, das weckt Erinnerungen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr aufs Wochenende und ja, habe die Hoffnung, dass es diesmal nicht ganz so spät am frühen Morgen wird, bis die Ergebnisse feststehen.
Ja, das hoffe ich auch. Oder dass sie sich immerhin so lange Zeit lassen, dass wir in Ruhe das EM-Finale gucken können und danach wieder Formel E uns widmen können mit den Rennergebnissen. Naja, man darf ja wohl träumen.
Mach's gut. Auf jeden Fall. Mach's gut, Tobi.
Ciao.
Ciao.